17 Jahr blondes Haar. Ach nee, eigentlich müsste es heißen 17 Mal harter Stahl. So hört ihr ihn an. Und zwar herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des Metalhammer Podcast Maximum Metal mit meiner Wenigkeit Udo Zacke Jürgens und
Sebastian Kessler, der hofft, dass es noch Zuhörer gibt bei dieser 17. Folge und dass nicht alle gleich nach dem Intro-Gesang ausgeschalten haben. Nein, es war sehr schön und wir haben ja auch zu feiern. 17 Episoden sind ja eine tolle Sache. Yay, 17.
Vor 34 Wochen, was 17 Episoden bedeutet, hätten wir nicht gedacht, dass wir nach 34 Wochen immer noch zusammensprechen. Aber das wiederholen wir auch ganz gerne. Und was gibt's heute zu hören? Es gibt Neuerscheinungen, alte Erscheinungen, gar keine Erscheinung. Und ihr dürft nicht vergessen, immer mal wieder einzuschalten, wenn es heißt, die Spotify-Playlist Maximum Metal Remember Where You Heard It First, der Metalhammer Podcast, anzuhören. Toll, ne? Mein Werbesprech wird auch immer besser von Mal zu Mal.
Total, es geht alles so leicht von den Lippen, der Wahnsinn.
Leicht von den Lippen. Was nicht so leicht von den Lippen geht, ist die Gästeliste. Wollen wir damit anfangen?
Damit wollen wir anfangen, auf jeden Fall.
Was nicht so leicht von den Lippen geht, ist die Gästeliste der Blacklist-Veröffentlichung, die das 30. Jubiläum des Erscheinen des Albums Metallica von Metallica feiern soll.
Das war ein sehr schöner Satz. Ja.
Sky, ich frage dich, mit dieser Gästeliste, wird das eine gute Feier? Ich droppe mal ein paar Names. Und zwar, wir fangen mal oben an. Miley Cyrus kennen wir vielleicht noch. Dave Gahan von Depeche Mode kennen wir auch. Elton John von Lady Di kennen wir auch. Candle in the Wind, nicht zu vergessen. Chad Smith, Red Hot Chili Peppers, der Schlagzeuger, kennen wir auch. Das ist doch der Chad Smith, wenn ich das
Das
richtig
ist
gelesen habe.
genau die R.
Cage the Elephant, plus, 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 plus,
Kenne
Rap.
ich nicht.
American Folk, Rap, sonstige Artist. Ja.
Eine bunte Liste, ja. Immerhin ein bisschen gerockt wird auch. Voipies sind dabei, The Who sind dabei.
Ja.
Ich glaube, ist hier Corey Taylor nicht auch mit einer Coverversion vertreten? Bin mir nicht ganz
Ja.
sicher. Auf jeden Fall, naja, es sind 53 Artists, Künstler und Künstlerinnen, die sich da Songs des schwarzen Albums annehmen. Wenig Rock, wenig Metal dabei. Das kann interessant sein, das kann auch ganz furchtbar sein. Ich glaube, vor allem vielen beinharten Metallern wird bei ganz vielen Versionen das Herz bluten bis stehen bleiben. Weil, ja, Metal wird es nicht. Interessant sein kann es aber. Ein paar Songs sind ja auch schon online gegangen vor Veröffentlichung dieses Albums. Ich glaube, es kommt erst im, lass mich nicht lügen, August, September. Ist noch ein
Am
bisschen hin, bis dieses.
Du hast es wieder beschissen recherchiert, wie jedes Mal. Am 10. September erscheint
Na,
es.
ich habe doch gesagt, August oder September. Das ist Anfang September genau drin. Wusste ich exakt. Wusste ich
Aber
exakt.
es kommt aber 30 Jahre und 5 Wochen, nachdem das Black Album erschien, weil es erschien ja am 12.8. Oder 4 Wochen, 12.8.1991.
Diese etwas wilde Zusammenstellung der Coverversionen erscheint also zu spät. Wir hingegen sind ein bisschen früh dran. Wir haben ja auch wieder ein Coverversion-Sampler zum Schwarzen Album auf unserem nächsten Heft, das nächsten Mittwoch erscheint. Wir feiern auch dort 30 Jahre das Schwarze Album. Und wie wir es schon vor 10 Jahren gemacht haben, zu 20 Jahren das Schwarze Album, wird es ein Tribute-Album geben mit Coverversionen.
Darf ich sagen, wer oder darf ich oder willst du?
Du darfst sagen, wer. Es überschneidet sich
Weil
sogar, ein Song
ja.
überschneidet sich mit dem The Blacklist-Album. Haben wir sehr gut gemacht.
Ja, The Who.
Exakt. Und zwar nicht The Who, sondern The Who.
The Who.
Die
Und der Song
mongolische
heißt
Heavy Metal Band.
Set But Who.
Set But Who.
Ja, Set But Who. But it's true. Also, The Who mit
Das
Set
freut
But
nicht nur
True.
Doctor Who-Fans, ja.
Dann haben wir noch Dark Tranquility, My Friend of Misery. Savage Messiah of Wolf and Man. Die Krupps, The Unforgiven, Firewind Through the Never, Night Rage, Holier Than Thou, Apocalyptica mit Nothing Else Matters und Sinner, die grandiosen Sinner mit Wherever I May Roam.
Eine schöne
Und da
Zusammenstellung, glaube ich.
eine, genau, das ist mal eine richtige Party, nicht hier so eine, wir haben zwar viele Gäste, aber kommt keine Stimmung auf Party.
Auf jeden Fall. Also bei uns wird mehr gemettelt, definitiv. Auch wenn die Krups ein bisschen rausfallen tatsächlich. Ein bisschen rausfallen ist bei so einem Tribute- und Cover-Sampler ja aber auch toll. So, es soll ja auch eine eigene Interpretation sein. Ja, und bei diesen 53 Blacklist-Artists, ja, es sind interessante Sachen dabei. Diese Miley Cyrus-Cover-Version von, was war es denn? Ich glaube, Nothing Else Matters hat es ja aufgenommen. Das ist ja sogar ganz hübsch, wenn man halt Pop-Rock mag. Das passt schon. Also es gab schon deutlich beschissenere Versionen von diesem
Lied auf jeden Fall. Ja, ich find's auch spannend. Ich habe mir ja zur Vorbereitung auf den Podcast den Trailer angeschaut, der auf Metallica.com steht, da lässt wo die alle so innerhalb eines Songs aneinander geschnitten sind. Und nachdem ich den Trailer geschaut habe, habe ich mir gedacht, das reicht mir jetzt aber auch.
Ich muss total. Jetzt nicht.
Weil ich habe also eine Handvoll Songs, die von 53 Leuten und nochmal zum dritten Mal Nothing Else Matters und zum fünften Mal Enter Sandman, also bitte, ist irgendwie ein bisschen too much. Und, sage ich mal, will ich mir das auf Vinyl kaufen, muss ich mal 150 Euro dafür hinlegen, was ich gesehen habe. Und die CD kostet 30 Euro, sind glaube ich zweifach, dreifach CD, wie auch immer. Kommen wir aber mal zum richtigen Black Album. Das kommt ja auch in einer remasterten Version raus.
Deutlich und spannender.
Da wird es deutlich spannender. Da muss man natürlich es gibt verschiedene Versionen und es gibt ein sehr hochpreisiges Deluxe-Box-Set, Werbung an, kostet 250 Euro, so rund, summa summarum. Ist auch, glaube ich, wenn man es ordert auf eine Unit per Customer, glaube ich, könnte sein, weiß ich nicht genau, ich glaube schon. Und es sind drin 14 CDs, 6 Vinyle, 6 DVDs mit, also es ist ein Picture-Vinyl dabei, es sind Demos dabei, es ist ein Buch dabei, es sind Lithos dabei, es ist ein Laminate dabei, Live in Moskau, Live in Wembley, etc., etc. Das ist schon für den Fan eine fette, eine fette Packung. Dann gibt es noch die Expanded Edition auf 3 CDs, Live-Demos etc., kostet ungefähr 30 Mäuse. Und noch Doppel-LP, normale CD, Kassette, digital, kostet, also das normale Doppelvinyl kostet so an die 30, 35 Euro. Genau. Auch ein ordentliches Fund schon. Alles remastered und soll ja noch toller klingen als schon das Original. Ich meine, das Original setzt ja immer noch eigentlich vom Sound her so ein bisschen Standards im Gegensatz zu anderen Metallica-Platten.
Da ist wenig zu verbessern, in der Tat, in der Tat. Auf jeden Fall für jeden Geldbeutel was dabei. Und wer schon Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets und Injustice for All in der dicken, dicken Re-Release-Box zu Hause hat, der stellt sich natürlich noch das schwarze Album dazu. Ist ja schön, dass jetzt die Reihe vervollständigt wird. Ob das jetzt mit Load und Reload auch so einen fetten Re-Release geben wird und St. Anger? Mal sehen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist die Reihe damit abgeschlossen. Reicht ja auch. Sieht dann gut
glaubst aus. Glaubst du wirklich? Also ich glaube...
Glaubst du, es geht weiter mit Load und Reload?
Ja, ich meine, hallo? Cash echt? In. Kennst du nicht? Cream, Cash rules everything around me. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt ja auch Fans von Load und Reload. Es sind ja...
Gute Alben.
Ja. Total. Es gibt auch Fans von dem Klassik-Album, es gibt Fans von dem Cover-Album. Das kann man alles nochmal machen, auch in der schönen neuen Version, in der Box und sonst was. Das kann man, also vor allen Dingen Load-Reload, das könnte ich mir sogar vorstellen, warum bringt man das nicht zusammen in eine Box?
Das würde Sinn ergeben.
Das würde Sinn ergeben. Und dann kann es natürlich auch irgendwann mal zu Ende sein. St. Anger könnte gut sein, dass sie da nochmal einen Punkt machen wollen, weil das halt so ein anderes Album war, als sie damals jemals gemacht hatten, dass sie da vielleicht trotzdem dann auch noch was Spezielles rausmachen. Danach kam ja dann auch die Phase mit dem Psychotherapeuten und alles, was dazugehört. Ich glaube schon, dass man da noch ordentlich was, ich will es jetzt mal nicht zu negativ bewerten, ausarbeiten kann.
Ausarbeiten kann, für die Fans zusammenstellen kann. Es sind ja auch immer spannende Sachen dabei. Also klar, irgendwie 17 CDs mit Demo-Versionen und Live-Aufnahmen und so. Weiß nicht, ob man die alle braucht und jemals hören wird. Aber schön für die Sammlung, schön für den Fan, der alles haben mag und will. Und wer weiß, zu einer kommenden St. Anger Box, dann in 5 bis 10 Jahren, vielleicht nehmen sie auch ein paar Songs nochmal neu auf und richtig auf und schreiben sie mal zu Ende. Das kann ja auch ganz gut werden.
Ja, aber du musst mal überlegen, in 5 bis 10 Jahren sind die Jungs, in Anführungsstrichen,
Jungs, von Metallica,
sind ja auch da keine Jungs mehr, dann sind es ja schon gestandene Männer.
Dann sind sie gestandene Männer in 10 Jahren. Aber erstmal feiern wir das 30. Jubiläum auch bei uns im Heft mit einer großen Titelgeschichte.
Exakt.
Und obendrauf noch die 91 weiteren besten Metal-Alben des Jahres 1991. Also das volle Paket. Plus natürlich auch ein paar aktuelle Themen und weitere Histories. Wie wir es halt immer so machen. Kaufen, kaufen, kaufen.
Kaufen, also bevor ihr euer ganzes Geld für Metallica ausgebt, gebt mal lieber euer ganzes Geld für Metallica bei uns aus.
Schön gesagt. Ja. Zu einem Drittel des Preises einer Doppelvinyl gibt es.
Es lohnt sich auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall.
Ja, aber nichtsdestotrotz.
Es ist also schön, dass sie es feiern auf jeden Fall und auch rechtzeitig feiern, nicht irgendwie, wie es auch hier oft ist. Ich glaube, gerade Judas Priest Jubiläen werde gerne mal irgendwie 2 Jahre später erst gefeiert. So, yay, das,
da war die 40 Pandemie.
40 Jahre Painkiller, aber nee, das war schon zu Turbo und zu einem anderen Album so, dass sie erst 1 oder 2 Jahre später ihr Jubiläum gefeiert hatten, was so.
Ja, da hat die hartmetallische Demenz schon leicht eingesetzt. Deswegen, da sollte auch 50 Jahre Priest gefeiert werden, wird doch jetzt erst nächstes Jahr gefeiert, glaube ich, ne?
Genau, zum 52 oder 53. Ja. Aber ja, das ist die Pandemie einerseits und
Hallo?
Alternative Zählweise.
In Zeiten, wo die Europameisterschaft 2020 in 21 stattfindet, ist doch völlig in Ordnung, dass man das mal ein bisschen verschiebt.
Es ist total richtig. Wir leben einfach getrennt von Zeit und Raum.
Es sind doch auch nur Zahlen und Jahre.
Natürlich. Ist doch egal. Hauptsache, es wird gefeiert. Hauptsache Metallica. Das passt schon so.
Aber ich bin schon so ein bisschen aufgeregt, wie das remasterte Version dann wirklich klingen wird und ob wir den Unterschied hören.
In der Tat. Bei den YouTube-Rips wahrscheinlich dann nicht mehr.
Was?
Bei den YouTube-Rips, die schnell auftauchen werden, hört man den Unterschied wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Aber auf einer guten Anlage, wer weiß. Ja, da kann man gespannt sein. Und auch wie diese 53 Cover bei den beinharten Fans ankommen. Wobei, da muss man nicht gespannt sein. Da kann man wissen, so der Erzmetaller, der eigentlich nach Kill 'Em All alles kacke fand, der wird das wahrscheinlich nicht mehr so richtig feiern.
Genau, und remember where you heard it first. Ihr habt alles bei uns zuerst in diesem Podcast gehört. Und wir werden auch ASAP, um hier noch ein bisschen bei der englischen Sprache zu bleiben, Songs in unsere Playlist stellen, die ihr auf Open Spotify alle brav anhören dürft. Freut euch mit uns, wir freuen uns mit euch.
Vielleicht ist der Miley Cyrus-Track auch schon auf Spotify. Ja,
ich begebe mich just nach diesem Podcast, nach der Erstellung dieses Podcasts, nachdem es durch 7 verschiedene Producer-Hände gegangen ist, werde ich mich an die Playlist setzen und schauen, was es schon gibt von der Blacklist.
Von wegen Singles und Songs, auch noch ganz interessant, Enter Sandman wird ja auch nochmal neu released als Single, schon ein paar Wochen vor diesem Album-Re-Release, also so Mitte August rum. Auch ganz spannend. Vielleicht geht es nochmal auf die 1. Das wäre toll.
Du meinst ohne? Den Song ohne?
Den Song ohne? Was?
Den Song ohne? Den Song ohne?
Hä?
One meinst du doch, oder?
Nein, Enter Sandman.
Ach, Enter Sandman, ich habe One verstanden.
Ach so, nein. Jetzt Enter verstehe Sandman. Ich den Witz, aber nein. Enter Sandman kommt doch mal ein paar Wochen vor.
Auf Enter Sandman auf die 1.
Enter Sandman auf One. Jetzt ergeben unsere beiden Gespräche auch wieder einen Sinn. Das ist doch schön.
Ach so, ja, ich habe schon vorausgedacht. Aber ja, was meinst du, Enter Sandman auf die 1? Auf die 1 der deutschen Media Control Charts.
Der deutschen Single Charts. Das wäre doch mal ein Hit.
Aber das hatten sie ja noch. Das hatten sie doch noch nie, dachte ich.
Hatten sie, glaube ich, noch nie. Wer jetzt aber.
Glaubst du, das schaffen sie?
Ich sag mal so. Wenn nicht gerade irgendein komischer Deutsch-Rapper, den ich wahrscheinlich nicht kenne, oder nee, Schlagerfuzzis verkaufen keine Singles, die verkaufen nur Alben. Aber Deutsch-Rapper sind wahrscheinlich noch, ich weiß nicht, ob Single-Charts, wie die überhaupt noch funktionieren, aber ja, doch, ich traue es Metallica zu und ich wünsche es mir. Das wär der Knaller.
Die Amigos verkaufen nur Alben, aber da sollten wir einfach alle tatkräftig mithelfen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Nur mal kaufen, erscheint, glaube ich, auf Platte auf 7-Inch oder 10-Inch nochmal, wird natürlich auch irgendwie auf Spotify wahrscheinlich nochmal neu released, also fleißig streamen, wenn es denn dann erscheint. Metallica mit Enter Sandman auf die 1 wäre ein Kracher.
Du kaufst dir eine 7-Inch und kaufst eine für mich mit, dann haben wir schon mal zwei.
Dann haben wir schon mal zwei, sehr schön.
Relevante Chartnotierung.
Sehr gut,
das heißt,
das reicht ja mittlerweile für die Charts.
Genau, wir können die Schuld von uns weisen, dass sie es vielleicht dann nicht geschafft haben, weil ihr die dritte Platte nicht gekauft habt. Wir lassen es überraschen und das heißt, wenn es vorab veröffentlicht wird, dass wir schon vor dem Release des remasterten Black Albums wissen, ob Metallica einer 1 in Deutschland würdig sind.
Die Daumen sind gedrückt. Und bleiben wir bei raren Platten und freuen uns darüber, dass die Metalbörse zurück ist.
Ja, im letzten Jahr ist doch das komplette Lager abgebrannt. Mhm. Inklusive, glaube ich, Teil des Wohnhauses.
Ich glaube, ja.
Und jetzt gibt es aber die erste unter Corona-Auflagen veranstaltete Metalbörse wieder. Und zwar in, ich hatte es mir doch schlauerweise notiert, in Langen.
In Langen.
Und das ist natürlich mal eine positive Nachricht. Also ich freue, normalerweise hätte jeder so alle vier von sich gestreckt, hätte gesagt, sorry, mein Business ist over, alles ist verbrannt, aber es geht weiter, es werden Reste verkauft, es sind einige Händler vor Ort und weißt du zufällig aufgrund deiner Aufzeichnung, wann das stattfinden wird?
Natürlich, ich bin doch perfekt vorbereitet. Am 4.7., ein Sonntag in der neuen Stadthalle in Langen. Von 10 bis 15 Uhr Eintritt frei. Die Metalbörse selber hat neben den vielen Händlern, die da sind, auch noch selber einen eigenen kleinen Stand dort und wird Shirts, die von dem Brand gerettet wurden, verkaufen zum Preis von nur 5 Euro.
So als Solidaritätsaktion, glaube ich.
4.7.2021.
Ja, ist geil, es ist ja vor unserem Podcast.
Ein Monat? Nee. Oh, warte mal. Scheiße, wir haben ja schon Juli. Hey, zur Erklärung, wir haben noch davor tatsächlich, wir zeichnen dieses Mal ein bisschen früher auf als normalerweise. Wir freuen uns, dass die Metalbörse am 4.7. stattgefunden hat. Und heute am 9.7. Finden wir toll, dass ihr alle da wart und fleißig Shirts gekauft habt.
Liebes Produktionsteam, wir gehen hinten raus.
Wer hat dieses Drehbuch geschrieben? Wo ist der Praktikant?
Aber ehrlich, wo ist der Praktikant? Sofort entlassen. Verklagen.
Verklagen. So oder so, die Metalbörse ist wieder da. Sie haben nicht aufgegeben, sie machen weiter. Das ist gut und toll.
Schaut auf die Website, in die sozialen Medien, unterstützt die Metalbörse. Wir waren so euphorisch, dass wir einfach... Herr Kessler war ja so perfekt vorbereitet. Wir waren so euphorisch, dass wir einfach nicht aufs Datum geschaut haben. Das tut mir sehr leid. Aber
ich habe aufs Datum geschaut. Ich dachte, wir hätten noch Juni. Aber hey, wir haben ja schon Juli. So schnell geht's manchmal.
Hör auf, dich rauszureden. 6 Sätzen. Egal. Na, guck mal, ob du im Laufe unserer tollen Trickshow noch punkten kannst. Wir gucken.
Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
Wir kündigen jetzt noch was an, was vielleicht auch nicht stattfindet. Doch, wir kündigen ja noch an, dass in diesem Podcast, den ihr gerade hört, und zwar am
9.7. ist heute...
Am 9.7. Ihr werdet jetzt alle 2 Wochen mit den neuesten News zur Entwicklung des ersten Metal-Festivals nach der Pandemie versorgt. Und zwar, es gibt eine neue Rubrik, die euch die heißesten Infos, den heißesten Scheiß, die größten Entwicklungen zu Bullhead City, der neuen Erfindung der Wackenmacher Thomas Jensen und Holger Hübner, die vom 16. bis zum 18. September auf dem Wackengelände in der Nähe des Wackenwalds stattfinden wird, werdet ihr alles hier hören. Und zwar alles rund um Tickets, was mache ich vor Ort, wie komme ich rein, was wird es kosten, welche Bands wird spielen, darf ich dabei sein, habe ich das Licht ausgemacht.
Genau, alle 2 Wochen wollen wir euch in jeder Folge des Podcasts mit einem Update versorgen. Denn das Spannende ist ja, es ist ein neues Festival und es entsteht jetzt erst tatsächlich, während wir sprechen. Und ist alles eine super kurzfristige Nummer. Auch die Macher wissen noch nicht so richtig, wie genau sie es aufziehen werden. Wie viele Leute kommen, wie viel Platz haben sie, wie viele Leute können campen. Wie genau läuft das mit den Tickets, An- und Abreise, die Stände vor Ort, was kann nicht geboten werden? Das sind alles Sachen, die müssen jetzt aufgrund der Pandemie sehr kurzfristig und auf dem Weg dahin entschieden werden. Also gibt es tatsächlich ständig irgendwie was Neues zu entdecken, was Neues zu besprechen. Und
Sie wissen noch nicht mal, dass das ein Festival stattfindet, aber wir wissen es.
Haha, wir haben Ihnen das gesagt, genau. Die Bands zumindest stehen fest mit Powerwolf, Blind Guardian, Nightwish sind die Headliner. Hatten wir letztes Mal auch schon im Gespräch mit Thomas Jensen. Heute gibt es das erste der 2 wöchentlichen Updates demnach.
Das will ich schwer hoffen.
Ja, genau. Und zwar hat Kollege und Volontär Raphael Siems nachgefragt, wie denn der aktuelle Stand ist. Und das hören wir uns jetzt mal an.
The Road to Bullhead City. Unter diesem Motto wollen wir in unserem Podcast von nun an alle zwei Wochen ein Update geben über das Festival, das schon dieses Jahr anstelle des Wacken Open Airs stattfinden soll, nämlich das Bullhead City Festival. Klar ist, es soll stattfinden, nämlich vom 16. bis 18. September. Vieles ist allerdings noch nicht klar. Es gibt Dinge, die die Veranstalter selber noch rausfinden und planen müssen. Das wollen wir in dieser Rubrik verfolgen und wir fangen heute damit an. Ich bin Raphael vom Metal Hammer und ich spreche heute mit Thomas Jensen, Mitgründer und Veranstalter des Wacken Open Airs und jetzt auch des Bullhead City Festivals. Moin Thomas, schön, dass du da bist.
Moin Raphael, habt ihr euch ja den Ahnungslosesten ausgesucht.
Naja, das werden wir gleich sehen. Die erste Frage, die sicherlich einen unter die Nägeln brennt, das sind die Tickets. Ab wann gibt es Tickets, wo gibt es sie und wie viel kosten sie?
Aber das ist ja alles so kompliziert. Ja, es geht jetzt Freitag los, endlich. Ab 10 erstmal ein Kontingent von 5.000 Tickets für diejenigen, die ihr 2021er Ticket auf das Wacken 2022. Das ist so ein Goodie für unsere die Treuen der Treuen. Und das kann man, das kennen die schon, also es wird jetzt vielen anderen gar nicht sagen, aber unter ticketcenter.wacken.com. Das ist auch die Plattform, auf der die ihr Ticket getauscht haben. Und dann allerspätestens am Freitag, den 9.7. um 15 Uhr, startet der ganz normale, reguläre Vorverkauf bei Metal-Tix, so wie man das ja eigentlich auch vom regulären Wacken-Festival kennt. Also Metal-Tix ist ja unsere Ticketplattform. Und dann gibt es Tagestickets für die einzelnen Tage von 90 Euro und da braucht man noch ein Parkticket für 10 Euro. Es ist aber auch möglich, ein Dreitagesticket zu kaufen für 196 Euro. Und dazu müssen wir dann eine Servicegebühr, die das Campen, die Parkplätze und diese ganzen Anti-Corona-Maßnahmen finanzieren soll, von 54 aufnehmen. Also, dass du im Grunde bei der Dreitagesnummer bei 250 bist. Das ist nicht ganz günstig, das wissen wir. Aber wie du im Eingang gesagt hast, das Festival soll auf jeden Fall stattfinden und das Festival muss stattfinden, weil das für uns ein Riesensignal für die gesamte Szene, für die ganzen Crews, für den Entertainment-Bereich im Allgemeinen auch ist. Also wir wollen damit einfach zeigen, dass es möglich ist, Veranstaltungen durchzuführen.
Genau, ich glaube, für die Kosten hat auch jeder Verständnis, dadurch, dass die Kulturbranche ja in letzter Zeit, dass es ihr nicht so gut ging. Und ansonsten klingt das nach sehr viel Regelungen. Aber alles ist irgendwie geregelt und man kann es ja sonst auch noch nachlesen bei euch. Meine nächste Frage wäre, die Leute können natürlich nicht unbegrenzt anstürmen. Für wie viele Leute habt ihr voraussichtlich Platz?
Naja, Platz haben wir.
Gut, den Platz habt ihr.
Platz haben wir sehr viel. Wir wollen flexibel bleiben. Also wir fangen jetzt erstmal an mit 20.000 Kapazität. Wir glauben aber, dass wir das noch aufstocken können. Also braucht keiner Panik haben. Wir glauben, wir können nochmal Kontingente dann nachregeln. Und das ja wird sich jetzt in den nächsten Tagen nochmal schieben. Also so wie du auch eingangs gesagt hast, ganz viele Sachen. Ist so ein bisschen gefühlt wie 1990, also back to the roots. Ganz viel weiß man nicht, ganz viele Sachen sind für uns komplett neu. Wir haben mal der Dinge, die da kommen. Also es ist aber auch sehr spannend und es ist eigentlich genauso aufregend, ja, wie irgendwie vor 30 Jahren.
Also 20.000 Leute pro Tag mit Luft nach oben also. Ja. Was müssen die Leute so an Voraussetzungen mitbringen? Die sind ja immer noch in einer Pandemie. Wie ist das geregelt?
Wir gehen davon aus, dass wir, wie auch an anderen Stellen, mit dieser 3G-Geschichte arbeiten werden. Also getestet, geimpft oder genesen. werden dann über das Festival sehen, wie viel wir nachregeln müssen. Aber bis September ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben ganz viele Studien, auch zusammen mit dem Land oder das Land Schleswig-Holstein hat Studien in Auftrag gegeben, wo Teile, auch Mitarbeiter von uns, sehr viel Know-how mit eingebracht haben. Und da werden wir jetzt nach und nach das Sicherheitskonzept drauf anpassen. Wir gehen aber eigentlich davon aus, also wenn wir echt ein bisschen Glück haben, dann wird man auch an einigen Stellen vielleicht hoffentlich dann schon auf Masken verzichten können. Aber das muss sich eben zeigen. Wir werden keine unnötigen Risiken eingehen. Wichtig ist, dass das stattfindet und wichtig ist, dass wir eine Party haben, von der auch jeder dann sicher wieder zurückkommt.
Mhm. Super, dann das klingt ein bisschen nach noch ein paar Herausforderungen, die ihr noch machen müsst, aber es wird sich schon irgendwie regeln lassen und an den Leuten wird es auf jeden Fall nicht scheitern, die sind auf jeden Fall bereit herzukommen für Bands wie Nightwish, Blind Guardian, Powerwolf und noch einigen weiteren. Dann wären wir schon am Ende unserer Zeit, Thomas. Ich danke dir dafür, dass du sie dir genommen hast und wir sind
vielen
sehr
Dank für euren Support. Und wenn ihr uns braucht, immer anrufen, ne?
Sehr gerne. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht und fragen in 2 Wochen wieder nach.
Alles klar. Danke. Joel. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
So sieht's aus beim Bullhead City. Geht also voran. Wir sind weiterhin gespannt, was sich da entwickelt. In 2 Wochen auf dieser Welle hören wir mehr davon.
Gleiche Welle, gleiche Stelle. Metal Hammer ist zu schnelle. Aber wie auch immer. Kommen wir zum nächsten Thema.
Genau, leider. Wir haben noch ein Thema, noch ein Aufreger für die Club-Szene da draußen, vor allem für die Berliner Club-Szene. Das Nuke hat seine Kündigung erhalten. Der Mietvertrag wurde gekündigt. Und zwar mit einer Kündigungsfrist von 6 Wochen. Das heißt, im Juli bereits hätten sie rausgemusst. Sie haben jetzt tatsächlich nochmal eine Verlängerung bekommen bis Ende des Jahres. Sieht sogar so aus, als könnten sie noch ein bisschen länger verlängern. So hat man sich zumindest mit dem Mieter geeinigt. Trotzdem ist das super mies. Der Club hat sich durch die Pandemie gerettet, war jetzt drauf und dran, langsam wieder die Türen zu öffnen und kriegt dann so eine super kurzfristige Kündigung vor die Latz geknallt, weil selbstverständlich, wie überall in Berlin, Büros und hier Shared Offices, wie heißt es denn?
Ich kenne nur Luxussanierung und Mieterhöhung.
Ja, teure Büros und so Shared Spaces sollen da rein. Und wie überall in Berlin, kein Platz mehr für Kultur, alles muss raus. Immerhin gibt es noch den kleinen Aufschub. Der Club kann sich einen neuen Standort in Berlin suchen, wo auch immer da noch Platz ist, weil es wird ja leider alles mit Büros und Luxuswohnungen zugebaut. Was genau die Sachen sind, die man eigentlich nicht mehr braucht. Man braucht bezahlbaren Wohnraum, man braucht Platz für Kultur. Selbst die Kulturbrauerei, die wir ja auch kennen, die Metal Hammer Awards fanden dort immer statt. Selbst da gibt es ja Gerüchte, dass da die Kultureinrichtungen mittelfristig raus müssen, weil Büros und Wohnungen rein sollen. Das wäre ganz schön mies, weil was macht denn Berlin oder was macht eine Stadt überhaupt lebenswert? Es ist die Kultur, es sind die Clubs, es sind die Konzertlocations, die sich jetzt alle durch die Pandemie gerettet haben und das soll jetzt irgendwie alles kaputt gemacht werden. Doppelt mies, weil man vielleicht die Clubs selber noch unterstützt hat durch Spenden, damit sie durchhalten. Am Ende macht der Vermieter dann trotzdem zu und hat sich irgendwie, damit hat man nicht den Club unterstützt, sondern einfach nur den Vermieter irgendwie weiter die Tasche gefüllt. Das ist super mies und dagegen muss was getan werden. Ich rufe die Politik auf, aktiv zu werden.
Aber ist es denn, kann denn der New Club noch Rechtsmittel einlegen gegen die Kündigung? Weiß man das?
Wohl nicht. Das New Club hieß ja davor noch K17. 2014, glaube ich, haben sie sich umbenannt in Nuke und auch einen neuen Betreiber bekommen. Und im Rahmen dessen gab es da wohl auch den neuen Mietvertrag und da standen dann halt 6 Wochen Kündigungsfrist drin. Also rechtens ist das alles, auch wenn ich mir 6 Wochen Kündigungsfrist nicht als rechtsgültig vorstellen kann, aber ich bin auch kein Jurist, ist aber wohl alles safe. Aber trotzdem, sie haben das schnell öffentlich gemacht, in einem sehr rührenden YouTube-Video tatsächlich, unter Tränen die Kündigung verkündet. Und ich glaube auch mit dem öffentlichen Druck war dann dem Vermieter beizukommen. Er hat sie jetzt nochmal verlängert, Trotzdem ist es mies.
Wer ist denn der Vermieter? Ist das eine Firma, eine Private Equity Firma? Also es weil ich Abmietung von oder Kündigung von Gewerberäumen, da kenne ich mich natürlich nicht aus, aber bei Privaträumen ist es ja schon so, dass du dann nur den Mieter eigentlich rauskriegst, wenn du auf Eigenbedarf kündigst. Also, aber da ist es wahrscheinlich was anderes. Und 6 Wochen ist ja schon echt hart. Stell mal vor, das ist ein super laufender Club. Jetzt zur Zeit kann man es schlecht sagen, weil die Pandemie ja war, aber das geht halt gar nicht. Ich meine, was ist denn das für ein Scheiß?
Ja, super mies. Nee, ist eine große Immobilienfirma. Ich glaube auch, das habe ich nicht so verfolgt, weil es ein Techno-Club ist, aber die Griesmühle hier in Berlin hatte, glaube ich, mit dem gleichen Vermieter, dem gleichen Immobilienkonzern da zu tun, wenn ich mich nicht täusche. Wir drücken dem Nuke auf jeden Fall die Daumen, dass sie einen coolen neuen Ort finden und weitermachen können. Das Nuke hat ja auch immer seinen ganz eigenen Charme. Es war nicht immer super schick, aber es hat einfach seinen eigenen leicht heruntergekommenen Berliner Rock-Gothic-Charme und ist für viele einfach das mindestens wochenendliche Wohnzimmer und viele coole Abende da verbracht. Und das muss auf jeden Fall weitergehen und gerettet werden.
Aber da habe ich einen der besten Auftritte von Audrey Horn gesehen. Im Nuke. Damals noch K17, glaube ich.
Mhm.
Mit 2 Tänzerinnen in rosa T-Shirts.
War ich da dabei? Daran erinnere ich mich nicht. Das ist schön. Das klingt gut.
Warst du schon geboren?
Ach, vielleicht nicht.
Die Tänzerinnen in rosa T-Shirts waren auch redaktionsbekannt. Ich glaube, das war eine Wette mit der Band.
Ah, ich habe das war im K17, das wusste ich nicht. Ich habe nur, glaube ich, Fotos oder Videoaufnahmen davon gesehen.
War im K17.
Das ist ja großartig.
Legendäre Abende wurden dort vollzogen.
Auf jeden Fall.
Nichtsdestotrotz, wir hoffen auch, dass es irgendwie weitergeht an anderer Stelle, andere Stelle, andere Welle und dass der Vermieter kein Glück hat mit einer weiteren Vermietung.
Exakt so. Wo es auf jeden Fall weitergeht, ist in den Plattenläden, um diesen Dreh zu versuchen zu bekommen von diesem unschönen Thema zu einem schöneren.
Aber Dreh in Bezug auf Plattenläden ist doch toll, weil die Platte dreht sich ja auch.
Die Platte dreht sich auch. Die Älteren unter uns erinnern sich.
Was eine Platte ist?
Was eine Platte ist oder auch eine CD.
Eine Schallplatte.
Mhm, so heißt es ja genau.
Eine Vinylschallplatte.
Oder auch eine Plastikschallplatte. Das ist nicht so schön.
Ja, aber das Schäler kennst du auch noch vielleicht, oder?
Schäler kenne ich auch. Kenne ich. Habe ich jetzt nicht zu Hause. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Eltern sowas hatten. Aber Schäler kenne ich noch, ja.
Zerbricht, wenn es runterfällt, läuft auf 78 Umdrehungen.
Ich glaube, bei meiner Oma stand sowas noch.
Oma ist die Beste. So, Oma ja genau, da geht's weiter. Lass uns doch jetzt mal hier die nächsten 7 Bands mal kurz alle fertig machen und dann.
Genau, die Alben dieser und der nächsten Woche. Es erscheint jetzt gar nicht mehr so super viel gerade. So, letzte Woche hatten wir noch das Luxusproblem, dass viel zu viel erschienen ist. Diesmal, glaube ich, kriegen wir es gut durch, die wichtigsten Releases. Heute am 9.7. erscheint zum Beispiel das neue Album von Cambrium. Synthetic Era heißt es. Melodic Death Metal aus deutschen Landen. Man kennt Cambrium mit Sicherheit. Normalerweise sind sie eher orchestral unterwegs. Auf dem letzten Album auch schön mit dicken Chören. Hatten so mystische Themen. Maya und Azteken waren da ganz vorne mit dabei. Davon haben sie sich jetzt auf dem neuen Album komplett verabschiedet. Wir singen eine dystopische Zukunft und haben sich auch musikalisch entsprechend gewandelt. Weniger Orchester, weniger Chöre, dafür mehr Synthwave und Elektro. Das ist anders, das ist stark gemacht. Das wird nicht jedem Fan gefallen, vor allem den Oldschoolern, die nicht so auf Elektro- und Synthwave-Klänge stehen. Aber es ist echt schön integriert, es ist mit tollen Melodien, schönen Ohrwürmern gemacht. Es ist jetzt nicht jeder Song der super zwingende Hit, aber es ist echt grundsolide mit viel detailverliebter Arbeit und guter Melodic Death Metal aus deutschen Landen.
Den Oldschoolern gefiel auch kein St. Anger, muss man dazu nochmal sagen, um bei Metallica zu bleiben. Aber ich muss zu Cambrium ja sagen, das ist immer so eine Band, immer wenn ein neues Album kommt, dann höre ich die gerne an. Und dann habe ich sie wieder nicht auf dem Schirm. Ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen mehr um dieses Thema kümmern. Aber dem, was du sagst, bleibt nicht ganz so viel hinzuzufügen, weil ich auch finde, dass es für eine deutsche Band echt wirklich Respekt gut gemacht ist. Die klaren Passagen finde ich schön in Szene gesetzt. Es ist ordentlich stimmungsvoll, was auch aufgrund dieses vermehrten Synthesizer-Einsatzes zurückzuführen ist, meiner Meinung nach. Und es gibt immer so einen leichten schwedischen Unterton in allen Songs, in allem, was sie so ein bisschen machen. Also höre ich immer so ein bisschen Schwedisch raus, ein bisschen was Oldschooliges, aber dann auch wieder transportiert so Indie für die Zukunft. Also es ist so, man merkt, dass sie bewusst nicht auf der Stelle stehen bleiben wollen, auf dem, was sie früher gemacht haben. Also dass sie da nicht irgendwie drauf rumreiten wollen, sondern sich entwickeln wollen und auch in Kauf nehmen, dass das halt Leute nicht gut finden. Ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir sehr gut. Deutsche Band auf jeden Fall anhören, wenn man auf Melodic, Epic, Death mit Synthesizern so steht und auch jetzt muss ich blöd fragen, sind es zwei Sänger oder ist es ein Sänger?
Es sind zwei Sänger.
Es sind zwei Sänger, ne? Habe ich doch, also dann, ja. Genau, mit zwei Sängern, die beide in dem, was sie tun, wirklich das so nicht an ihre Grenzen gehen, aber so das Maximalste rausholen. So, Punkt.
Ja. Schön gesagt.
Gut. Ja. Die synthetische Ära ist hiermit eingeleitet.
Genau. Und bei starken Sängern bleiben wir. Laurel Luhimo.
Wieso? Ich dachte, wir kommen jetzt schon zum Mayhem.
Nein. die starken Sänger stehen später an. Können wir auch. Ich hätte jetzt auf Laurel Luhimo umgeschwenkt. Genau, zwei Sängerinnen, von denen ihr mindestens eine kennt. Luhimo ist natürlich Nora Luhimo von Battle Beast, die bei diesem neuen Projekt mitsingt. Laurenne ist netter Laurenne. Wahrscheinlich spricht man es in Wahrheit Lauren aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie kommt von der Band Smackbound. War mir vorher jetzt nicht so geläufig, aber Battle Beast zumindest kennt man. Beides starke Sängerinnen. Das letzte Battle Beast-Album war ja eher so ein bisschen handsam. Hier geht es zum Teil sogar wieder ein bisschen wilder zu. Den Song Bitchfire lege ich da ans Herz. Da geht die Band voll Judas Priest. Super Song. Ein kleiner Heavy-Metal-Sommerhit tatsächlich. Zwischendurch geht das Album auch wieder ein bisschen sehr in die AOR-Richtung mit super soften Keyboards. Dann wird es manchmal so ein bisschen, ja, nölig. Aber oft genug ist es rockig und ruppig genug. Macht Spaß. Nora, immer eine super Sängerin. Hört man sich gerne an und freut sich dabei auf das nächste, hoffentlich auch wieder ein bisschen wildere Battle Beast-Album. Herr Zahn verzieht das Gesicht, während ich spreche. Ich hoffe, ich habe nichts zwischen den Zähnen.
Das Grauen hat einen Namen. Nee, das ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber ich war ja so ein bisschen schockiert von der optischen Erscheinung. Sie sahen aus wie so Aztekengöttin, irgendwie leicht verkleidet, als würden sie, also als wären sie Aztekengöttin, die auf dem Weg zur Horror Night sind. Was ist da los? Also es ist ja kein Covershooting für die Gala. Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Dann den Song, den du auch genannt hast, Bitchfire, habe ich mir angehört. Ja, Painkiller von Judas Priest kenne ich schon, ist auch cooler. Und sie sind, wenn sie wollen, gute Sängerin. Manchmal werden sie einfach an ihre Grenzen geführt, weil sie dann anfangen rumzuknödeln, was gar nicht geht. Und es ist gut gemacht, aber braucht man das? Was soll das? Ich weiß es nicht. Ich meine, mir gibt's nichts, ganz ehrlich.
Dringend brauchen tut man es auf jeden Fall nicht, aber freut sich trotzdem immer, Nora zu hören. Geht mir zumindest so.
Laurenne, Lauhimo, ich meine, das kann man auch schon gar nicht aussprechen.
Ja, der Name ist jetzt nicht so richtig zukunftsträchtig wie das ganze Projekt wahrscheinlich auch nicht. Ja, auch eher so ein
Corona-Zeitvertrieb. Es ist ja auch nur ein
Corona-Zeitvertrieb. Exakt.
Zum Glück. Leute, hört es euch an und dann entscheidet selbst, ob ihr lieber dann doch Priest hört. Mit Sänger. Battle Priest. Battle Priest, das wäre mal ein cooler Name gewesen.
Saint Sänger. Gibt es das nicht schon? Battle Priest?
Wenn nicht. Saint Sänger. Saint Sänger, das ist deine Coverband.
Battle Priest mit dem Saint Sänger. Wie auch immer, ja. Sänger gibt es auch ganz viele auf der neuen Mayhem EP mit dem erneut sehr eingängigen Namen Atavistic Black Disorder / Kommando.
Ja, Kommando mit einem M, glaube ich, oder?
Mit einem M?
Weiß ich nicht genau. Also ich hatte irgendwie im Querlesen Atavistic Black Disorder Kommando, okay. Eine EP, in Anführungsstrichen, entstanden aus Pandemiefrust, weil keine Tour, keine Shows, wir können das Album nicht bespielen, Mouais. Aber im Endeffekt, wie heißt der Song? Voces ab Alter, der als vorab jetzt rauskam? Oder wo? Ja, ne?
Ja, glaube ich.
Ein bissiger, scharfkantiger, schöner, von Hellhammer in Szene getrommelter und von Attila gesungener, ordentlicher Black-Metal-Song, also richtig, wie ihr euch das vorstellt, qualitativ 1A. Und das Spannende an dieser EP sind ja eigentlich auch die Coverversionen, die, warum Mayhem auch immer, sich die ausgesucht haben.
Aber weil sie alte Punks sind.
Weil sie können. Und ich finde es einfach geil. Und da muss ich sagen, Dead Kennedys mit Hell Nation, also nicht der beste Dead Kennedys-Song, aber ein geiler Song, natürlich, weil jeder Song von Dead Kennedys geil ist, wo Maniac am Gesang zu hören ist, der, warum auch immer, mit Attila zusammen auf dieser EP zu hören ist. Dann gibt es von Ramones den Song Kommando, dann Rudimentary Peony mit dem Song Only Death und einige haben es schon online falsch geschrieben. Die Band heißt nicht Discharge, die heißt Discharge immer noch. Discharge.
Was kann man da falsch schreiben?
Man kann Discharged mit ED am
Ende schreiben. Ach so, ja, okay.
Haben einige Trottel im Internet gemacht, aber ist falsch. Und der Song heißt In Defense of Our Future. Die Auswahl der Songs, die Auswahl der Bands, einfach Respekt an Mayhem, geil in Szene gesetzt. Cool, dass alle Sänger irgendwie am Start sind, dass Hellhammer trommelt, als würde es kein Morgen geben. Mehr als nur eine EP und mehr als nur Pandemiefrust. Wer Mayhem mag, wer richtigen Black Metal mag, wer Coverversionen von Black Metal Bands mag, die ihre Lieblingsbands, Songs mit Bedeutung in Szene setzen, auf jeden Fall anhören. Ich würde hier 8 von 7 Punkten geben.
Ha, das ist ordentlich.
Ah, fett, ne?
Jetzt habe ich auch gar nicht mehr so viel beizutragen, wie du schon angedeutet hast. EPs, oft ein halbgares Thema, gerade so in Pandemiezeiten. Wir können kein ganzes Album aufnehmen, können noch nicht touren, lassen wir 4 Songs eintrümmern. Das ist echt eine schöne, coole Ausnahme. Macht Spaß zu hören. Und dass Maniac und Messiah mit dabei sind und mitwirken.
Sorry, ich vergaß, ja.
Der war ja gar nicht lang bei Mayhem. Ein Jahr oder 2, glaube ich.
Da habe ich noch nicht gelebt.
Bin mir nicht sicher. Das hättest du wohl gerne. Ja, cool auf jeden Fall, dass die dabei sind. Das ist ja auch nochmal ein besonderes Zuckerle für die Fans. Und somit ein schöner Release für zwischendurch.
Ja, dass sich alle so gut, also im Black Metal müssen sich doch alle hassen, dass sich alle so gut verstehen und miteinander und so. Das ist für mich völlig neu.
Ja, Mayhem funktionieren durch Hass. Sie hassen sich gegenseitig und darum wird es so gut.
Genau, so sieht's aus.
Ja, so sieht's aus.
Apropos Hass.
Nightcrowned mit dem Album. Ich glaube, es ist in deiner Liste noch falsch geschrieben. Ich bitte um Entschuldigung, Herr Zahn. Das Album heißt Hädernpferd. Mit einem D an dritter Stelle.
Das habe ich mir schon gedacht, weil auf der Suche nach Hädernpferd habe ich keine Bedeutung gefunden. Bei Hädernpferd aber auch nicht. Du wirst mir bestimmt jetzt sagen, was Hädernpferd heißt.
Rede du noch 30 Sekunden weiter, dann kann ich es dir vielleicht sagen.
Was Hädern... Der Song, also der Vorab-Song, der rausgekommen ist, der sich dann wahrscheinlich auf unserer Playlist, Maximum Metal, die Metal Hammer Podcast Playlist auf Open Spotify, Remember Where You Heard It First. Der Song heißt Pferdrad? Heißt das wie fettes Fahrrad?
Wahrscheinlich.
Und es ist Black Death Metal, so Bissi Behemoth, Bissi Nagelfahr, schönes Gekeife, ordentliches Getrommel, manchmal ein bisschen einbahnig, monoton, aber wer so Behemoth, Dissection, Demoborgie, Nagelfahr, so eine, das in die Trommel gesteckt, dreimal rumgerührt und das in so einer ordentlichen Darbietung haben möchte, was aber auch so in ihren Grenzen alles stattfindet, sage ich mal. Es ist jetzt nicht die Premium-Klasse, ordentlich gemacht, handwerklich gut gemacht, muss man sich nicht für schämen, kann man anhören.
Genau, nicht, Nicht spektakulär, aber gutes Genre-Material, genau, auf jeden Fall. Das zweite definitiv Album auch der Band erst. Und Hädern fährt übrigens, wie wir alle wissen, heißt Dahinscheiden, Abberufung, Ableben.
Ah, ich wollte es gerade sagen, da kommst du mir dazwischen. Und hinzu kommt noch, ist es nicht sogar so eine Mini-Orster-Band, weil da der Schlagzeuger von Dark Funeral mit am Start ist, etc. und so.
Ist das so? Da bin ich während meiner Recherche nicht drauf gestolpert.
Ja, weil du wieder nicht recherchiert hast.
Das ist ja so nicht richtig.
So, und das waren doch schon die Releases des heutigen Tages. Oder bin ich komplett...
Also das
die
Releases, richtig,
die wir uns rausgesucht haben, über die wir hier außerordentlich sprechen wollen.
Es erscheint ja immer unglaublich viel in Wahrheit. Wir machen immer einen kleinen... wir ziehen uns die wichtigsten heraus, zu denen wir was zu sagen haben. Auch. Und ja, das waren dann diese, genau.
Wir wollen euch davor beschützen, unnötiges Geld auszugeben für Bands und Releases, die niemand braucht.
Genau, die Gatekeeper-Funktion des Musikjournalismus.
Du meinst sowas wie die Hodors der Metal-Szene?
Genau, wir stehen vor der Tür und sagen, Hodor, du musst hier nicht weiter hören.
Und dann brechen die Releases trotzdem durch.
Manchmal ist das so. Ja. Aber wir können auch einen Blick auf die nächste Woche richten, gerne. Da kommen ja auch nochmal drei spannende Sachen raus.
Ja, ich finde auch alle drei spannend. Vor allen Dingen das letzte Album, über das wir gleich sprechen werden, muss ich sagen, fand ich dann doch spannender als beim ersten Mal hören. Ich habe es mir jetzt nochmal angehört.
Ja. Ein Wachstumsthema.
Auch Herr Zahn, der ja von sich behauptet, nein, der von sich eigentlich nichts behauptet, lernt immer noch dazu. Er lernt immer noch dazu und er ist ja auch immer noch einsichtig. Es gibt ja viele Leute, die es nicht sind. Der ist immer noch einsichtig und gibt dann auch zu, wenn er mal vielleicht sogar falsch klingert. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die Band benotet habe.
Ah, ich glaube nicht gut. Ich glaube, du hattest im Soundtrack 3 Punkte gezückt.
Richtig, daher, das würde ich jetzt nicht mehr tun.
Das ist schön. Wir wollen ja dann doch mit denen anfangen einfach, jetzt wo wir schon quasi Times im of Thema Grace? Sind. Genau, mit Times also, of Grace, ja.
Genau, wir reden über die Band Times of Grace und zwar ist das die Band von Adam Dutkiewicz und Jesse D. Leach, ehemals Killswitch, also zumindest Jesse D. Leach. Und das Album heißt Songs of Loss and Separation. Was mir am Anfang nicht gefallen hat, ist diese typische amerikanische Opfer-Trauer-Betroffenheits-Scheiße, wie sie da so rangehen. Öfter reingehört, näher mit befasst, muss ich sagen, dass es mir dann doch gut gefällt, weil es gibt ja so ein, zwei Bands, die so richtig schmierig, kitschig betroffen Heiz-Metal anbieten, die ich ja auch mag. Oder auch Rock, nicht nur Metal, sondern Rock, die ich ja auch sehr, sehr, sehr mag. Erzähle ich euch vielleicht in einem anderen Podcast nochmal. Oder wenn ich sie auf die Playlist haben will, dann muss ich es jetzt sagen, ne?
In der Tat. Sag sie.
Also, Three Doors Down zum Beispiel.
Ganz, oh nein!
Ganz schlimme Band, wie viele
die arme Playlist.
Euch da draußen finden. Ich werde den kitschigsten Song nur für dich raussuchen. Die muss ich ja sagen, dass ich die vor allem, also ihr werdet sagen, oh, furchtbar langweilig, die bewegen sich auf der Bühne, es gibt keine Show. Ich habe die ein paar Mal live gesehen und ich muss sagen, ich war immer sehr bewegt. Das möchte, ja, und Herr Zahn hat keine Drogen genommen. Ich war immer sehr bewegt, ich finde die Songs toll, ich finde die Typen irgendwie cool. Klar ist das alles so ein bisschen patriotisch, kitschig, amerikanisch, aber dennoch muss ich sagen, dass ich mit deren Musik schon was anfangen kann, im Gegensatz zu anderen Alternative Rock Bands. Was nichts mit Times of Grace jetzt zu tun hat, aber einige Songs von Times of Grace haben mich so ein bisschen an diese Herangehensweise von Three Doors Down erinnert, weil die so leisere Töne anschlagen und gar nicht so Brüllwürfel, Hardcore-mäßig, wie das bei Killswitch der Fall war, an die Sache gehen. Die gemäßigten Töne, die Texte haben so ein bisschen Tiefgang und der Sänger, also Jesse, sagt ja von sich selbst auch immer, dass er so nicht der beste Sänger sei, auch bei Killswitch nie war. Und ich muss sagen, dass er dafür hier auf dem Album wirklich eine optimale Leistung abliefert. So. Und in diesem Sinne, ich entschuldige mich dafür, dass ich die Band so schlecht benotet habe, wenn das wirklich der Fall sein sollte. Ich würde es jetzt besser benoten. Aber daran seht ihr auch, dass in der Zeit von Soundcheck, wenn man einfach viele Alben hintereinander hört, auch sowas mal durchs Raster fallen kann. Sollte es natürlich nicht, auch durchs Raster fallen kann. Und ich gebe offen ehrlich zu, dass mir das passiert ist. Punkt.
Das ehrt dich.
Und schlag mich.
Auch Matthias Weckmann hat in seinem Review ja geschrieben, es ist ein Album, das wächst. Das kam bei mir tatsächlich auch noch nicht vor, dass es jetzt, also bei diesem Album, es ist für mich tatsächlich noch nicht gewachsen. Mich stört das, was du auch beschrieben hast, dieses amerikanische, irgendwie glattpolierte, pseudo-tragische, das hat sich tatsächlich, das baut bei mir noch so eine Wand gegen das Album auf, sodass ich nicht richtig damit klarkomme. Es ist gut gemacht, es ist auch nicht die brutale Brüllwürfel-Attacke, die man von Killswitch Engage sonst kennt, sondern hat einen eigenen Geschmack, dadurch, dass es so dramatisch, eben nicht so dramatisch, sondern eher tragisch, ein bisschen langsamer, ein bisschen grunchig vielleicht sogar zum Teil daherkommt. Das hat alles was Eigenes, was schön ist. Trotzdem gepackt hat es mich nicht, eben weil die Emotionen zu mir noch nicht so durchgedrungen sind. Vielleicht bräuchte auch noch ein paar Dreher.
Songs of Loss and Separation. Also wie sollte das Album anders klingen, wenn nicht so, wie du es gerade beschrieben hast?
In der Tat. Also glaubst du, dass Killswitch Engage-Fans mit dem Album schnell warm werden?
Nee, glaube ich nicht.
Weil es doch zu grunchig, zu ruhig.
Ja, voll.
Zu tragisch ist.
Es zeigt halt eine ganz andere Seite von den beiden und deswegen glaube ich das nicht unbedingt, dass es was für die Leute ist, die so härtere, schnellere Sachen mögen. Nee, das könnte schwierig werden. Es sei denn, man mag die Stimme besonders gerne, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sich so ein bisschen da reinhören kann, aber sonst, also es könnte vielleicht schwierig werden. Aber man muss einfach dem Album eine Chance geben, einmal komplett durchhören und auch als Killswitch-Fan glaube ich, dass du dann doch den einen oder anderen Song gut finden kannst.
Aber es ist ein Album, das einem in der richtigen Stimmung erwischen muss.
Genau, hat mich in der falschen erwischt, wurde schlecht benotet, hat mich jetzt in der richtigen erwischt. Ich finde es super, erwischt mich vielleicht auch wieder in der falschen, das weiß man nicht. Es gibt ja auch so Alben, die mag man, die mag man nicht, die mag man, die mag man nicht. Und man ist immer so über die Jahre hinweg hin und her gerissen.
In der Tat. Mal gucken, wie sich dieses Album etabliert in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Ein Album, das schnell reingeht, ich bearbeite unsere Liste jetzt einfach von unten nach oben weiter, ist das neue Album von Space Chaser. Give Us Life heißt es. Eine Berliner Band, das dritte Album, jetzt zum 10. Bandjubiläum. Thrash Metal mit melodischem Gesang, der zwischenzeitlich sogar so ein bisschen an Bruce Dickinson erinnert, von der Stimmlage her. Ja, also so jetzt nicht was mit Bruce Dickinson zu vergleichen, ist ja immer sehr schwierig, aber tatsächlich so die reine Stimmfarbe hat zum Teil was von Maiden, was mit dem Thrash Metal Sound dann eine schöne Kombination ergibt. Grundsätzlich ist der Stil so eine schöne Mischung zwischen Testament und Anthrax. Schön hohe Schreie, gut herausgearbeitete Melodien. Es ist traditionell thrashig, aber doch einzigartig und auf seine Art und Weise modern, ohne wirklich modern zu sein oder irgendwelche Zeitgeister nachzustreben, das gar nicht. Aber cooles, melodisches Thrash-Album, das sehr gut reingeht. Und besonders ans Herz legen möchte ich das sehr sehenswerte, sehr witzige, sehr aufwendige, 10-minütige Musikvideo, das Space Chaser zum Song Remnants of Technology gedreht haben. So eine irre Science-Fiction-Star-Wars-Parodie mit unfassbaren Kostümen. Also es sieht aus wie die Cantina-Band, aber in irgendeinem Berliner Keller-Club, was auch immer. Absurde Handlungen, sehr lustig. Sollte man auf jeden Fall angucken. Zeigt nochmal, dass die Band echt Bock hat, Dinge zu tun und sich richtig in Sachen reinfuchst und auch vor Aufwänden nicht zurückschreit. Wie heißt das? Zurückschreckt. Genau.
Zurückschreit.
Zurückschreit. Doch zurückschreien tun sie. Aber zurückschreien tun sie auf jeden Fall.
Aber ich muss auch zugeben, der Gesang ist mir am meisten so im Kopf geblieben, in den Ohren geblieben, weil das ist schon im Gegensatz zu anderen moderneren Thrash-Bands außergewöhnlich, auch von einer deutschen Band. Ist das noch Neo-Thrash? Ist es keiner? Ist es Oldschool mit modernen Elementen, wie man auch immer es bezeichnet? Ich finde, ich kann mich noch an die Jungs erinnern, die immer sehr feuchtfröhlich auf unseren Awards gefeiert haben, witzigerweise. Und ich finde aber super Album, also schön oldschoolige Rhythmen, gefällt mir gut. Den Bruce Dickinson-Vergleich kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil die Leistung kann er von seiner Stimme nicht abrufen, die bloß Ticket abrufen kann.
Das meinte
aber,
ich,
ja. Ja, aber es geht schon in die Richtung. Mhm. Und was mir gut gefällt, ist, auch wenn das natürlich bei jeder Thrash-Band irgendwie nochmal genauestens draufgeschaltet wird, diese leichten Slayer-Zitate, die gefallen mir ganz gut.
Mhm.
Ja. Give us life, I give you the Daumen nach oben.
Und gebt uns live gerne wieder, wenn man darf.
Da genau, give us live, live. Live is live, Opus. Live, kommt auch live mit in die Playlist, oder?
Oh, sehr gerne. Das war meine erste Schallplatte. Keine Ahnung, wie alt ich da war. Wahrscheinlich 3. Nee, ich muss weniger als 3 gewesen sein. 2, 3, keine Ahnung. Meine Eltern hatten die zu Hause. Ich wollte immer Live is Live hören und habe dazu vor der Stereoanlage getanzt. Da gibt es wunderbare Home-Video-Aufnahmen.
Können wir die mal anschauen? Hier im Podcast?
Mal
bei Life is Life war ich schon älter als 3. Ich glaube, ich war 3,5.
Du warst 3,5 ungefähr, ja. Ich muss Mutti mal fragen, ob sie das freigibt. Mal schauen. Vielleicht landet es eines Tages auf YouTube.
Meine erste Vinylschallplatte, ja, also neben den, also damals gab es ja kein Spotify für Kinder, sondern sowas gab es ja gar nicht. Ich glaube, Huibu, das Schlossgespenst, war meine erste Vinylschallplatte. Und meine erste so richtig selbst gekaufte war Hilfe Otto kommt.
Ach, schön.
Ja, da war ich sehr stolz drauf. Und zwar im Karstadt. Im Karstadt habe ich die gekauft für, lasst mich jetzt nicht lügen, Leute, ich würde sagen 18,95 D-Mark. Müsste ich mal draufschauen in meiner Sammlung. Weil die Platte habe ich natürlich noch.
Toll.
Hilfe Otto kommt. Otto, ein Begnadeter, wenn nicht der beste deutsche Comedian schlechthin.
Auf jeden Fall. Mit Otto macht man nichts verkehrt.
Mit Otto kann man gar nichts verkehrt machen. Nichtsdestotrotz.
Wo war auch nichts verkehrt.
Super Überleitung. Auch nichts verkehrt machen kann man mit der Playlist. Nein.
Ach so. Selbstverständlich kann man nichts verkehrt machen mit Powerwolf, deren Album Call of the Wild erscheint nächsten Freitag am 16.07. Nichts verkehrt machen, weil einerseits man weiß, was man bekommt. Powerwolf liefern einfach ab, haben ihren Stil gefunden, haben ihren Sound gefunden, klar. Trotzdem gibt es auf jedem Album und vor allem jetzt auf diesem, finde ich, immer wieder diese kleinen neuen Elemente oder Varianten, die sie reinbringen. Auf dem Album jetzt irgendwie mehr Chöre, mehr Orchester. In Dancing with the Dead haben sie auch dieses schöne Synthi-Teil. Inhaltlich haben sie vor allem was gedreht, was ich sehr schön finde. So, sie sind mehr auf Werwolf-Mythen tatsächlich eingegangen, haben so ein bisschen mehr Fleisch auf einigen Texten. Glaubenskraft, epischer Song, hat einen ernsten Hintergrund, beschäftigt sich nämlich mit sexuellem Missbrauch der katholischen Kirche im Powerwolf-Stil. Man kann also auch einfach nur die Faust dazu recken und Glaubenskraft mitsingen. Hat aber einen ernsten Hintergrund, den man da auch ziemlich deutlich raushört, finde ich, aus dem deutschen Text, den der Song hat. Haben also auch ein bisschen variiert, was gedreht, vor allem aber halt wieder unfassbare Hymnen geschrieben, die sie halt so gefühlt einfach aus dem Ärmel schütteln. So, jeder Song davon ist gemacht, um live auf der Bühne gespielt zu werden und ein kommender Live-Hit.
Ja, würde ich auch alles so unterstreichen. Man ist ja immer so ein bisschen, also wenn eine Band so wie Powerwolf schon einen gewissen Status erreicht hat, hat man immer so ein bisschen Angst vor dem nächsten Album, aber die Angst können wir euch alle nehmen. Sie erfüllen genau das, was ihr erwartet. Hinzu kommt noch, und da musst du mich vielleicht korrigieren, es gibt eine Limited Edition oder ist die extra Bonus-CD sowieso dabei?
Nee, das ist schon Limited oder Special Edition.
Genau, ja. Und da sind ja Gäste wie Johan Heck und Alissa White Blues und so zu hören auf Neuinterpretation älterer Powerwolf-Songs, also sprich, die Stimme wird neu interpretiert.
Genau.
Und das ist auch eine wirklich sehr coole Idee. Wir hatten ja auch den Song mit Alissa bei uns auf der Mittelhammer CD. Wirklich coole Idee, sowas zu machen. Dann, wie Herr Kessler schon sagte, eine Hymne nach der anderen, Texte mit Tiefgang, tolle Videos. Ja, sie sehen cool aus. Sie setzen, das muss ich jetzt anbringen, sie setzen Frisurenstandards im Heavy Metal und kann man nicht meckern dafür, dass die Jungs aus dem Saarland kommen sie, ne?
Ja.
Die Jungs aus dem Saarland, die haben es meiner Meinung nach geschafft und sind auch zu Recht, waren die bei uns zwar mal Headliner bei Metal Hammer Paradise, dann werden sie jetzt als Headliner bei Bullhead City spielen. gehören genau dorthin, wo sie sich den langen Weg hin erarbeitet haben. Und Call of the Wild ist ein wirklicher Ruf der Wildnis.
Ganz genau, sehr schön gesagt. Und ich glaube, zur Feier des Album-Releases und unseren schöne Titelgeschichte und der CD-Beilage, die wir hatten, feiern wir das Thema Powerwolf doch einfach, indem wir hatten es vor zwei Ausgaben schon mal, ja, hören wir einfach noch mal rein in ein weiteres Exzerpt aus dem Interview, das wir geführt haben mit der Band zu unserer Titelgeschichte und lassen uns in diesem Teil etwas über die Songs des Albums erzählen und die Hintergründe, nachdem wir die Lieder jetzt ja auch bald auf Spotify und auf CD und auf Vinyl zu Hause hören könnt. Hier kommen die Hintergründe dazu.
Du musst noch ganz kurz sagen, wer denn dein Interviewpartner war.
Ach Gott, ja natürlich. Das wäre sonst natürlich äußerst unhöflich gewesen. Interviewpartner Matthew Gray Wolf und Falk Maria Schlegel von Powerwolf. Und bitte. Ja, ich bin hier zusammengeschaltet mit Matthew und Falk von Powerwolf. Hallo, schön euch zu hören und zu sehen.
Hallo,
schön, ja. Schön da zu sein. Ich würde gerade sagen, hier zu sein, aber ja.
Wir sind ja da, nicht hier. Wir sind ja Corona-konform im Homeoffice sozusagen.
Genau, man ist aber so eng zusammengeschaltet, wie es nur geht in diesen Tagen. Genau, wir sind hier, um über euer tolles neues Album Call of the Wild zu sprechen. Thematisch seid ihr, wenn nicht neue Felder, dann zumindest die Felder neu und tiefer gepflügt denn je, mit Mythologie und Folklore und den Kreaturen der Nacht, nenn ich's mal, beschäftigt ihr euch ja auch schon seit jeher, diesmal aber ernster, vielschichtiger und mit mehr historischem Background als zuvor. Wo kam denn da der Antrieb her? Waren das auch Fans, die sich irgendwie gewünscht haben, mach doch mal ein Konzeptalbum über dies und das? War es einfach die eigene Lust, sich in die Historie des Werwolfs zu belesen?
Das passiert in der Tat auch immer mal wieder, dass uns Fans tatsächlich Geschichten schicken, uns auf Dinge aufmerksam machen. Finde ich auch immer wieder toll. Gar nicht unbedingt in Bezug jetzt auf Songideen, sondern einfach auch, man interessiert sich ja auch einfach privat für diese Themen. Sonst wird man ja nicht drüber schreiben, sonst wird man nichts drüber lesen. Finde ich immer wieder toll. Und es ist so ein Miteinander auch in der Szene, dass man einfach immer wieder zeigt, wie besonders das ist, ja, dass man auch selbst irgendwie auf Dinge geführt oder zu Dingen geführt wird. Ich könnte jetzt ganz banal sagen, 2020 hatten wir viel Zeit zu lesen, die mir sonst oft gefehlt hat. Man kennt das ja, man geht auf Tour, nimmt einen großen Stapel Bücher mit und am Ende packt man dann den Koffer aus, wenn man von der Tour zurückkommt und merkt, Mist, ich hätte wenigstens mal das Buch einmal aufschlagen können. Auf Tour schaffe ich es nie zu lesen. Aber Spaß beiseite. Einige dieser Ideen, konkret zum Beispiel Beast of Jevodan, wird mir seit fast 10 Jahren durch den Kopf. Da bin ich irgendwann über eine der Abhandlungen darüber gestolpert. Es gibt auch diesen Film Pakt der Wölfe. Mhm. Und ich hatte schon seitdem, das war, glaube ich, Songwriting zu Bible of the Beast oder so, seitdem hatte ich diese Geschichte im Kopf und dachte mir, das ist perfekt. Irgendwann willst du darüber was schreiben. Aber da sind wir wieder beim Erzwingen. Man kann ja nicht gegen die Intuition andichten. Reihe fortzuführen.
Gut gesagt.
Super, ne? Den habe ich geplant.
Also, das ist gut, ja.
Ja, super.
Kann man nicht gegen anorgeln.
Genau, nee, anorgeln hilft auch nichts. Wenn das Biest sich nicht zeigt, zeigt sie es nicht. Der Moment muss einfach da sein. Du musst einfach auch musikalisch eine Idee haben, wo du sagst, das passt jetzt. Jetzt ist einfach dieser Punkt gekommen, diesen Song zu schreiben. Und das hat sich in dem Fall, zumindest bei 3 Songs, tatsächlich einfach so ergeben. Das war Beast of Jevodan, Varkolak, und Blood for Blood, der Song über die irischen Philat, war tatsächlich so, dass diesmal 3 solcher, ich nenne es mal literarische Vorlagen, perfekt zu Ideen hatten, die ich einfach auch im Kopf hatte.
Aus unterschiedlichen Ländern, das ist ja das Schöne. Eigentlich
aus unterschiedlichen Ländern. Es ist tatsächlich auch sehr faszinierend, sich damit zu beschäftigen, mit solchen Legenden aus aller Welt. Mhm. Ja, im Prinzip, Inspiration ist das persönliche Nerdtum, wenn du so willst. Und dann muss die richtige musikalische Idee dazu kommen. Und dann wächst sowas zu einem Song.
Und du hast, was ich sehr spannend finde, immer auch nochmal diese Verbindung zur Religion, was ja auch durchaus oder religionsgeschichtlichen Aspekten ein riesen, ich sag jetzt Topic, weil ich die ganze Zeit Englisch sprach, Hauptthema ist bei uns.
Du klingst schon wie Klaus Meine.
Ja, es ist still Germany. Und ich meine, da ging es ja auch ein Stück weit um den Glauben. Das heißt jetzt beim Beast von Gévaudan wurden ja um die 100 Menschen getötet. Keiner wusste, woher und warum, weshalb und wieso. Dann braucht man, woran man sich festhält, das ist vielleicht die Bestie, ich will nicht sagen witzigerweise, mystischerweise meistens ein Wolf oder ein Wolf-Mensch. Da hat man noch weniger an Serienkiller vielleicht gedacht. Und irgendwas brauchte der Mensch, um daran zu glauben. Und als das alles irgendwie nicht geklappt hat, man hat die Bestie nie gefangen, dann fingen halt die Kleriker und die Geistlichen an, dass es am Ende eine Strafe Gottes ist. Und seht ihr Sünder, ihr habt wieder zu sehr fürs Diesseits gelebt als fürs Jenseits, was ja das Credo ist. Und jetzt werdet ihr alle bestraft mit Zähnen und mit Zähnen. Mit Zehen vielleicht auch. Und da hat man wieder so die Verbindung. Man weiß nicht wirklich, was passiert ist. Das kann ein Wissenschaftler vielleicht noch nicht mal richtig erklären. Und das ist das Phänomen zwischen, man glaubt an etwas, sei es die Mythologie, sei es aus Religionssicht. Die haben ja auch irgendwie dran geglaubt, dass Gott jemand gesendet hat. Und das finde ich spannend. Ich will eigentlich gar nicht wissen, was am Ende passiert ist. Diese Mystik will ich mehr aufbewahren. Oder wir als Band. Wunderbares Thema für Powerwolf.
Und im Videoclip zu Beast of Gévaudan macht ihr auch die Parallele zu Kreuzweg Jesu Christi auf. Wie kommt denn die zustande?
Es gibt auch eine andere Deutung dieser Geschichte, die tatsächlich so weit geht, dieses Biest als den Erlöser zu sehen. Also das Biest, das die Menschen von ihrem sündhaften irdischen Sein erlöst hat. Eine sehr eigenwillige Interpretation sicherlich von tragischen Todesfällen. Aber umso faszinierender. Also wie Falk ja schon gesagt hat, also mich persönlich interessiert bei solchen Dingen gar nicht unbedingt so dieses Biest als solches, dieses Ungetüm, was auch immer es denn sein möge, sondern die Interpretationen, diese Legendenbildung. Und ich fand es total faszinierend, dass das so weit geht, wirklich zu sagen, da wurde ein Erlöser gesandt. War natürlich visuell total spannend, diesen Brückenschlag dann zu dem Christus-Erlöser auch zu schlagen. Sehr bildgewaltig eben auch. Und das war unsere Herangehensweise bei dem Video, einfach auch ja eine überraschende Interpretation zu bringen. Es hätte relativ auf der Hand gelegen zu sagen, man macht da ein Video, wo man sieht, wie Jäger jetzt dieses Biest jagen. Wäre mir aber zu naheliegend gewesen. Wäre einfach uninteressant gewesen, zumal ich persönlich großer Fan davon bin, solche Biester auch nie zu visualisieren.
In dem Film.
Ich habe eben den Film erwähnt, Pack der Wölfe, Film über das Biest des Gévaudan. Finde ich einen sehr schönen Film, sehr atmosphärische Bilder, bis zu den fatalen letzten 5 Minuten, als dann dieses Biest wirklich gezeigt wird und ich wirklich beim Schauen des Films gedacht habe, ach bitte, das wäre jetzt nicht notwendig gewesen, man hätte auch einfach jetzt den Abspann bringen können, man hätte diese Mystik aufrechterhalten, ja, aber stattdessen wurde ein schlecht animiertes Biest gezeigt. Nein, bitte. Man kann nicht gegen die Legende ananimieren. Es geht nicht.
Ich habe den Film, glaube ich, nicht gesehen. Der ist ja auch schon mehr als 20 Jahre alt, glaube ich. Da war die Computertechnik einfach noch nicht so weit, dass das wirklich gut aussehen könnte. Ich habe jetzt auch schlimme CGI-Bilder im Kopf.
Nee, es passt in der Tat in diese Zeit rein. Noch dazu ein französischer Film. Nichts gegen Frankreich, aber eben halt auch nicht Hollywood-Breitwand in dem Moment mit der Animation. Aber in der Tat, die Legende zählt, nicht die Bestie.
Weit auseinander gehen, glaube ich, auch die Interpretationen hinter Varkulak in der deutschen Wikipedia. Ich versuche es nochmal abzulesen. Vrokolakas ausgeschrieben. Im griechischen Vampir, im slawischen ein Werwolf. Das ist ja auch ein spannendes Miteinander, das ja auch perfekt zu euch passt. Aber dann gibt es noch die Interpretation, dass es so ähnlich wie der Fenriswolf den Mond frisst, das glaube ich auch nochmal so eine ganz andere Tür aufmacht.
Da bist du dann bei der rumänischen Mythologie.
Okay, das ist noch was anderes.
Der Vrakulak als der König der Werwölfe oder der mächtigste Werwolf tatsächlich in der Lage ist, die Sonne und den Mond zu verschlingen. Mhm. Total spannend, dass es hier auch die Verbindung gibt zu dem Fenrir im Nordischen. Mhm. Sind letztlich ja auch geschichtlich ziemlich interessante Sachen. Ist das, wo kommt diese Deutung her? Ist es reiner Zufall, dass es die zweimal gibt? Oder gab es da letztlich diese, wir sind ja nicht im Zeitalter von Wikipedia, wenn wir bei solchen Mythen recherchieren, sondern wir sind ja im Zeitalter von mündlicher Überlieferung über Generationen hinweg. Finde ich total faszinierend. Ja? Es gibt den griechischen Ursprung des Wortes, der hat sich auf den Balkan übertragen. Mhm. Aber wir finden eine Geschichte letztlich, die der nordischen Gottheit oder der nordischen Mythologie sehr gleichkommt. Das sind Dinge, die ich super faszinierend finde.
Mhm. Mhm. Und musikalisch hat mich der Song ein bisschen an Werewolves of Armenia erinnert. So einerseits durch die Hu-Ha-Chöre, der Refrain ist auch so ein bisschen dunkler gefärbt. War wahrscheinlich keine Absicht, weil ihr macht ja keine Fortsetzungen, aber ist sich das auch irgendwie bewusst geworden beim Schreiben, beim Aufnehmen? So, wir haben da irgendwie so einen geistigen Nachfolger geschaffen?
Soweit würde ich nicht gehen, aber klar, in dem Moment, wo Paul ein Hu-Ha aufnehmen, denken wir natürlich schon auch an einen Song, den wir mal geschrieben haben. Natürlich Eigenzitat. Ich nenne sowas immer liebevolles Eigenzitat. Ich mag das einfach ab und zu, das aufzugreifen. Ich glaube, der Hörer mag es auch. Hat also gar nichts damit zu tun, dass uns nichts anderes eingefallen wäre. Aber ich mag es einfach ab und zu so ein Zitat zu bringen und zu sagen, hier, da klingelt doch was. Ich liebe es auch immer wieder, auch wolfsfremde Zitate irgendwo einzubauen. Haben wir ja schon immer gerne gemacht. Unsere Inspirationen auch mal ganz offen auf der Hand zu tragen und zu sagen, hier, hör mal, da kann man was entdecken. So kleine Easter Eggs gibt's immer wieder bei Powerwolf. Da kommt dann so ein bisschen der Metal-Nerd durch, der gerne mal so kleine Sonderbonbons irgendwo versteckt. Aber natürlich war Kolak auch atmosphärisch relativ nah an Werewolves of Armenia dran.
Und beim dritten Song, den du auch schon erwähnt hast und den ich garantiert noch mal falsch aussprechen werde, Blood for Blood, Faulat, und Faulat ist, glaube ich, komplett falsch ausgesprochen.
Genau. Ursprünglich hieß der Song nur so, aber es gab so viel, also niemand... Es war sehr lustig, als wir den Song geschrieben hatten, ich hatte ihn ursprünglich so genannt. Die nächste Aussprache, die ich mir gemerkt habe, war Felat. So ist es wohl im Altirischen. Das Lustige war, wir mussten ja immer per Skype oder irgendwas kommunizieren als Band und es ging dann immer um diesen Song. Niemand wollte den Titel nennen, weil jeder Angst davor hatte, es völlig falsch auszusprechen. Dann ging es immer, ja, es geht noch um diesen einen Song. Ach so, ja, klar. Irgendwann habe ich dann klein beigegeben und gesagt, okay, pass auf, das wird nur der Untertitel. Der Song wird, wie letztlich auch der Text, läuft ja auch auf diese Blatt-vor-Blatt-Zeile raus. Wurde es dann Blatt-vor-Blatt, damit endlich jemand den Song korrekt aussprechen kann. Das Altirische ist, glaube ich, ziemlich abenteuerlich. Ich fand aber die Geschichte, über die ich gestolpert bin, viel zu gut, um sie nicht zu verwenden. Mhm. Und zwar diese Felat, wie auch immer es ausgesprochen wird, in der irischen Folklore ein Werwolfwesen, das fand ich faszinierend, im Gegensatz zu den allermeisten anderen Werwolf-Geschichten, auch in vielen Legenden positiv konnotiert ist, nämlich als Wächter oder Beschützer der Kinder und Verwundeten.
Und verlorenen Seelen.
Und die verlorenen Seelen, der ungetauften Seelen. Ja. Genau. Fand ich total faszinierend, einfach weil es auch mal von diesem Archetypus weggeht. Und nicht sagt, okay, das ist das Monster, das personifizierte Böse und Gefährliche, sondern ein vielschichtigeres Bild zeigt. Und das finde ich faszinierend, ganz allgemein bei solchen Dingen, wenn es nicht das Schwarz-Weiß gibt, sondern es gibt jeder Mensch, jede Kreatur ist komplex. Es gibt kein Schwarz und Weiß. Überall gibt es verschiedene Aspekte und das fand ich total faszinierend. Und deswegen, trotz der Aussprache und der Unwegsamkeiten, musste da ein Song draus werden.
Ja, das fand ich auch sehr spannend, dass der Werwolf erstmals eben kein Bösewicht ist, sondern der Gute sozusagen.
Der kann aber auch anders. Das ist ja ein bisschen der Widerspruch.
Das ist das Lustige. Es gibt auf der anderen Seite eben auch... Ja, und daher rührt der Titel Blatt vor Blatt. Es gibt eben auch die Legende des Felat, der im Dienste irischer Könige gekämpft hat, als Söldner und als Sold das Blut der Erstgeborenen forderte.
Das wieder nicht so nett.
Das ist wieder nicht ganz so nett, aber genau das finde ich faszinierend, dieses Nebeneinander von völlig unterschiedlichen Interpretationen. Total faszinierend und spannend. Also wer da viel Zeit mitbringt und Spaß dran hat, kann sich da richtig festlesen.
Sehr schön. Habt ihr euch schon entschieden, welche dieser drei Formen, die jetzt auf diesem Album vorkommen, dem Powerwolf am ähnlichsten ist?
Na, der Powerwolf ist ja ein wandelbares Wesen. Das ist eine Politikerantwort.
Sehr geschickt, sehr geschickt.
Wir ganz in der Tradition dieser Legenden definieren den Powerwolf ja nie. Ich wurde vor kurzem tatsächlich gefragt, ob der Wolf, der bei uns mal wieder auftaucht, ähnlich wie Eddie von Maiden irgendwie einen Namen hat. Nein, hat er nicht.
Auch nicht Felat oder sowas einfach aus.
Auch nicht Felat könnte ja keiner aussprechen. Das personifizieren wir tatsächlich nicht, sondern lassen das sehr, sehr offen.
Ja, gut so. So seid ihr wandelbar, wie es auch der Werwolf ist. Zu Blood for Blood, Felat nochmal. Der zweite Folksong nach Incense and Iron
vom vorigen Album. Dankeschön, ich kriege gerade ins Bild ein Mittagessen gestellt und einen
Fisch. Toll.
Danke sehr.
Viele Grüße.
Sehr schön.
Lass es dir schmecken, ja.
Das werde ich. Ich mache jetzt so ein bisschen Deutschlandfunk-Feeling und rühre in einer Tasse. Das ist ja bei Deutschlandfunk in den längeren Features immer wichtig, dass das ab und zu so...
In der Tat, das wirkt dann auch authentisch und wird belebt. Und das würde
ich
mag man,
das, ich mag ja, das.
Sehr schön.
Deutschlandradio Kultur, genau.
Deutschlandradio Kultur, mindestens. Entschuldigung.
Genau, dagegen wird angetrunken, um genau. Das weiterzuführen. Genau. Aber Blood for Blood, Felat, der zweite Folksong, Folk-Metal-Song nach Incense and Iron. Warum hat man erst so spät gemerkt, dass das mit Powerwolf so wunderbar zusammengeht, diese Folk-Einflüsse? Warum geht das so gut zusammen?
Hey, das sind sehr gute Fragen, die ich mir auch in dem Moment jetzt stelle. Ich habe
das macht ein Erklärung. Heißgetränk mit einem.
Ich habe keine Erklärung. Ja, das könnte der Kaffee sein. Ich glaube, es hat einfach diesen open-minded Approach, würde ich jetzt sagen. Hallo, Klaus Meine. ich habe gar nichts gegen Klaus Meine, um Gottes Willen. Ich verehre die Scorpions. Diese offene Herangehensweise einfach gebraucht, die wir, glaube ich, bis Sacrament of Sin einfach perspektivisch nicht so wirklich hatten. Nicht, dass wir es bewusst ausgeblendet hätten oder gesagt hätten, dogmatisch, nein, das darf nicht sein, weil Powerwolf und Folk geht nicht zusammen. Es war einfach damals so, dass wir im Zuge des Songwritings offener, breiter da dran gegangen sind und gemerkt haben, das ist echt spannend. Man kann damit... Akzente setzen, die absolut nach Powerwolf klingen. In dem Fall war es eben so, dass diese irische Sage, als ich mich damit auseinandergesetzt habe und irgendwie dachte, dass das ist interessanter Stoff für einen Powerwolf-Text, war ich musikalisch im Kopf auch schon sehr schnell bei diesen Stereotypen, die man eben dann so auch ganz schnell mal im Kopf hat, bei eben keltischer Orchester oder keltischer Instrumentierung. Tatsächlich habe ich den Song auch auf einer Akustikgitarre geschrieben, also ganz tatsächlich wirklich, wie man sich das jetzt bei so einem folkigen Stück auch vorstellt. Da kam tatsächlich erst ganz spät überhaupt Schlagzeug und Metal-Orchestrierung dazu. Metal-Orchestrierung, Himmels Willen, was rede ich? Ich brauche mehr Kaffee. Metal-Instrumentierung dazu. Ich glaube, dazu hat es einfach die Erfahrung von Sacrament of Sin gebraucht, dass wir wirklich so konsequent auch diese Wege gehen und wirklich sagen, okay, wir schreiben jetzt einen Song als Folksong und dann schauen wir, wenn wir den jetzt wirklich alle mit allen Powerwolf-Zutaten umsetzen, dann wird das schon ein Powerwolf-Song und es ist einer geworden. Es ist ein sehr spezieller Song geworden. Wir lieben diesen Song und zeigt, dass es manchmal wirklich wert ist, solche ungewöhnlichen Wege zu gehen.
Absoluter Live-Song, würde ich auch sagen. Also ähnlich wie Incense und Iron kann ich mir das jetzt schon ganz gut vorstellen, wie der dann live funktionieren wird, ist vielleicht ein falscher Begriff, wie er live klingt und wie ich den
er wird live Spaß machen.
Entsprechend mit Spaß darbiete. Genau so, ja.
Sehr schön. Dann hatte ich noch eine Hintergrundfrage zu dem Album Opener, zu dem springen wir jetzt nochmal zurück, zu Faster Than the Flame. Ihr hattet die Songs ja so Stück für Stück auf Facebook angekündigt, wie sie heißen werden, und dazu oft ein paar Zeilen geschrieben. Faster Than the Flame hattet ihr zum Hintergrund geschrieben, so es ging um die Opfer der Inquisition und deren Ideen, deren Kritik an der Kirche, die damit eigentlich ja stumm geschalten werden sollte, aber dadurch, dass sie eben stumm geschalten werden sollte, dass sie so brutal verbrannt wurden, haben sich ihre Ideen wie Feuer weitergetragen. Kommt das aus dem Text so raus? Ich hatte ihn nicht vorliegen, aber ist das etwas, das im Text wirklich so stattfindet? Oder ist das einfach nur ein cooler
Heavy-Metal-Text? Also generell ist es so, dass alles, was wir irgendwie textlich umsetzen, sehr, sehr metaphorisch umgesetzt wird. Also mir ist es auch persönlich sehr wichtig, dass es bei Paul zwei Ebenen gibt. Zum einen, es gibt einen Heavy-Metal-Text, wie du es auch schon nennst, ja. Der muss Spaß machen, der muss Metal-Vokabular enthalten, das muss einfach. Ja, bei Powerwolf muss man einfach, ohne dass man jetzt drüber nachdenkt, muss es erlaubt sein, Faust in die Höhe und Spaß haben. Ja. Es gibt die zweite Ebene, da kann ich eintauchen, wenn ich das will, ich muss es aber nicht. Mhm. Und diese Ebene ist meistens sehr, sehr metaphorisch gehalten. Also Faster Than a Flame, wortwörtlich für mich so dieses, naja, die Message ist einfach schneller als die Flamme, mit der du was verbrennen kannst. Mhm. Dazu war es für mich jetzt gar nicht notwendig, irgendwie da eine Verbrennung zu beschreiben oder so, oder textlich dazu nah dran zu gehen. Das ist einfach so diese symbolische Ebene, auf der das funktioniert. Mhm. Aber wie gesagt, es ist mir persönlich mal sehr wichtig. In erster Linie schreiben wir unterhaltsame Texte. Mhm. Das ist mir wichtig. Der Text muss Spaß machen, der muss unterhaltsam sein. Und es gibt aber durchaus auch mehr Gehalt. Kann man sich darauf einlassen oder eben nicht.
Okay. Ich glaube, weniger hintergründig, sondern einfach so die auch teils Band-typische Albernheit, Schlüpfrigkeit ist Undressed to Confess. Das klingt schon so, als hätte Attila beim Einsingen jede Menge Spaß gehabt.
Den hatte er definitiv. Ich glaube, das hört man sogar. Gehört einfach zu Powerwolf dazu. Wir hatten schon immer dieses erstmal Augenzwinkern hier und da. Und wir haben auch schon immer gesagt, es ist völlig Mittel zum Zweck. Religion, Religionskritik, alles keine Themen, die so einfach sind. Und wir werden ja auch immer mal wieder mit der Frage konfrontiert, wie religiös wir denn sind. Und in dem Kontext finde ich einfach wichtig, immer mal wieder mit einem relativ deutlichen Augenzwinkern klarzumachen, wir sind nicht religiös, sondern wir lieben diese Thematik, wir lieben diese Ästhetik, wir schreiben darüber, aber wir predigen nichts. Und auf Call of the Wild gibt es einen Zusammenhang, in dem mir das tatsächlich sehr wichtig war, auch einen solchen Song zu haben. Es gibt nämlich das Gegenstück dazu und das nennt sich Glaubenskraft.
Das würde ich auch ansprechen, der das komplette Gegenteil ist und der tatsächlich auch nach einem ernsten Hintergrund klingt, nämlich so
genau.
Sexueller Gewalt, sexueller Belästigung hinter Klostermauern. Ja.
Richtig. Und genau in dem Kontext ist es mir wichtig, den Ausgleich mit einem, sage ich mal, leichteren, etwas albernen Song zu haben, um letztlich wieder auf den Weg zurückzufinden, zu sagen, okay, auch wenn wir als Künstler mal auf sehr zynische Weise ernste Themen ansprechen, sind wir am Ende Entertainer. Denn dazu sind wir da. Ich bin kein Philosoph, ich bin kein Staatsanwalt, ich bin Musiker. Um gerade drauf zu kommen, wir hatten das Ganze gerade schon angeschnitten, Gegenpol Glaubenskraft, tatsächlich zum allerersten Mal in der Geschichte von Powerwolf, dass ich mich genötigt gefühlt habe, wirklich als Künstler einen ernsten Text zu schreiben und zu sagen, der hat auch wirklich einen bitterbösen Hintergrund. Mhm. Du hast es schon angesprochen, es geht in dem Text, man kann es, glaube ich, relativ offensichtlich rauslesen, durchaus um ja, Amtsmissbrauch, konkret den Missbrauch in Reihen der katholischen Kirche. Wobei mich dabei gar nicht so sehr die Tatsache selbst auf die Palme gebracht hat. Himmels Willen, nicht falsch verstehen, nicht, dass ich irgendwas gutheißen wollte oder so. Was mich viel mehr dazu veranlasst hat, diesen Text zu schreiben, war der Moment, in dem ich tatsächlich verschiedene Artikel darüber gelesen habe, dass die Verfolgung dieser Fälle und der Umgang, die Aufarbeitung dieser Fälle tatsächlich der Kirche überlassen wird und in dem Fall Kirchenrecht über Staatsrecht oder über Strafrecht gestellt wird. Da war der alte Matthew nach so vielen Jahren wirklich mal so sprachlos,
Im Prinzip werden die Opfer zweimal bestraft. Das ist wirklich
ja. Also ich finde es einfach völlig, also ich war tatsächlich sprachlos und es gibt diesen geflügelten Spruch, da wo die Worte versagen, muss die Kunst sprechen. Da war ich tatsächlich mal an dem Punkt, wie ich gesagt habe, ich kann das nicht unkommentiert lassen. Ich muss darüber einfach für mich selbst, um meiner Sprachlosigkeit Ausdruck zu verleihen, einen sehr bitterbösen, zynischen Text schreiben. Natürlich, wir sind immer noch Powerwolf, das Ganze so verpackt, dass es dennoch ein Text ist, den man auch einfach mögen kann. Ja, ich würde uns immer noch nicht als Sozialkritiker beschreiben. Davon abgesehen ist das auch für mich keine Religionskritik. Das ist so weit weg von eigentlicher Religion, wo man da überhaupt spricht, hat für mich null mit Religion zu tun, sondern es ist tatsächlich ein gesellschaftliches Thema, das mich so sprachlos gemacht hat, dass ich darüber geschrieben habe und aber im Kontext eines Powerwolf-Albums Untrust to Confess auch ein humoristisches Gegenstück brauche. Auch das manchmal ein Mittel, um der Sprachlosigkeit Ausdruck zu verleihen. Humor ist ja nicht nur Witze erzählen.
Ja, gewiss. Ja, ist krass, dass so ein ernster Hintergrund wie eine Glaubenskraft dann im Powerwolf-Kontext und Kosmos auch funktioniert in den richtigen Worten und mit der richtigen Instrumentierung. Auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiger Song für euch, glaube ich auch, dass ihr da auch nochmal so wirklich diese Ernsthaftigkeit zeigen könnt.
Das hoffe ich. Davon abgesehen, finde ich, hat auch diese Ernsthaftigkeit dem Song auch geholfen, eine sehr finstere Atmosphäre aufzubauen. Ja. Die hätte er vielleicht auch nicht aufgebaut, wenn der Text jetzt weniger zynisch oder schwarz gefärbt wäre.
Absolut. Und zugleich ein deutscher Text, was, glaube ich, auch immer noch mal eine besondere Herausforderung ist. Oder wie seht ihr das? Wie siehst du das?
Ich denke, die Klangästhetik der deutschen Sprache ist teilweise eine andere als im Englischen. Also Power of Belief, Power of Faith klingt ja eher nach einem Romina Power oder Roxette
oder keine Ahnung. Es ging Romina Power, Vorsicht. Albano und Romina Power.
Ja, die singen ja nicht mal Englisch, das war vielleicht sogar der falsche Hinweis. Aber natürlich ist Glaubenskraft, auch in der Tradition zu den anderen Songtiteln auf Deutsch, Kreuzfeuer, Stoßgebet, das sind ja schon sehr harte Worte, die es in dem Fall auch braucht zu dem jeweiligen Lied. Und jetzt mit diesem Inhalt war es auch nochmal so eine Unterstreichung des Ganzen. Und ich glaube, Deutschsprachigen würden, wenn man Glaubenskraft hört, man kann sich relativ schnell darunter vorstellen, was damit gemeint ist. Grundsätzlich, nur wenn man dieses Wort hört, das kann ja auch Glaube an einen selbst sein, jetzt unabhängig von diesem
Wort Bezug. Es hat halt diese interessante Zweideutigkeit, eigentlich positiv konnotiert. Glaubenskraft, der Glaube kann Berge versetzen. Glaube in dem Fall muss ja gar nicht mal mit Religion zu tun haben. Dreht man es um, Glaubenskraft, die Kraft des Glaubens missbraucht sozusagen, hat plötzlich was sehr Finsternes. Und das war einfach das Interessante an diesem Begriff. Deswegen musste der auch in Deutsch so stattfinden.
Komischerweise ist er bei mir eher negativ konnotiert. Also Glaubenskraft ist für mich eher, hat es Negatives, was von Vertuschen oder von so lange an etwas glauben, bis man wirklich glaubt, dass es so ist. Ich weiß nicht warum, aber das ist, glaube ich, auch so diese, mit der Tragweite des Songs auch, des etwas ernsteren Themas oder sehr ernsten Thema, dann auch gerecht.
Absolut, absolut. Dann hatte ich noch eine inhaltliche Frage zu Reverend of Reds. Der Reverend mit hartem T ist ja kein Reverend, also es geht ja um die Andächtigkeit, die Ehrfurcht der Ratten und nicht um den Pfarrer der Ratten, oder? Bin ich da auf dem Holzweg, auf dem
da bist du auf dem Holzweg. Es geht tatsächlich um den Pfarrer der Ratten, sozusagen. Okay. Ja. Wobei der sehr metaphorisch zu sehen ist. Natürlich bewusst so gemacht. Wir mögen es manchmal einfach mit Worten Bilder zu zeichnen, den Pfarrer der Ratten. Jeder hat ihn jetzt vor sich. Da ist er.
Das ist natürlich ganz prima. Ich kann auch die Ratten vorstellen. Ja, es ist herrlich.
Natürlich. Es geht aber dabei eigentlich um was ganz anderes. Und zwar geht es da um, da sind wir jetzt in der Zeit der klassischen Aufklärer, Feuerbach, so diese Ecke, wo es darum ging, dass letztlich dort die These entwickelt wurde, dass Gott oder das Gottesbild die Projektion des eigenen menschlichen Ideals auf ein höheres Wesen ist. Und ich habe irgendwann ein Essay drüber gelesen, das war mit sehr, ja, fast kindlichen Worten geschrieben, aber fand ich total faszinierend. Dem liegt zugrunde, wenn man sagt, okay, für den Mensch ist Gott die Idealprojektion des Menschen, ist dann für die Ratte Gott eine Ratte? Mhm. Finde ich total spannend. Das ist eine völlig banale, fast lustige Aussage, aber sie sagt so viel Wahrheit über, was ist eigentlich das Spirituelle, wie greifbar können wir das machen? Und das war der Ausgangspunkt für diesen, je nach Sichtweise, sehr lustigen oder sehr philosophischen Songtitel. Mhm. Man darf aber gerne, und da sind wir wieder bei den zwei Ebenen von Powerwolf, die Faust heben und den Priester der Ratten besingen. Auch das sehr lustig.
Sehr schön. Wunderbar. So, da haben Sie uns schön was erzählt. Powerwolf, Falk Maria Schlegel und Matthew Graywolf zum neuen Album Call of the Wild. Besonders gespannt bin ich immer noch, wie sich in den nächsten Wochen und Monaten, wenn das Album draußen ist und die Diskussion auch ins Fanlager rüberschwappen darf, wie es mit dem Song Reverend of Rats weitergeht. Ich bin immer noch der Meinung, der Reverend würde sich mit D schreiben und Reverend ist ein Wort, das in dieser grammatikalischen Konstruktion so nicht stattfinden kann und eigentlich was anderes heißt. Aber wie auch immer es gemeint ist, der Song ist super und wird sein eigenes Leben entwickeln, wie auch immer er dann wirklich heißt oder gehießen haben sollte.
Das hören wir jetzt ein bisschen zu viel Fansprech, aber egal.
Ja, man darf auch mal den Fanboy raushängen lassen.
Ich kenne nur einen Reverend, das ist Reverend Horton Heat, Liquor in the Front.
Und wie schreibt man den? Mit T oder mit D?
Das überlasse ich deiner Recherche.
Na gut. Wir werden es vielleicht im nächsten Podcast in 2 Wochen aufklären, wie man die ganzen Reverends dieser Welt tatsächlich schreibt.
So, ich muss mich jetzt wieder an die Arbeit begeben, während du dich zurücklehnen kannst in der Berliner Sonne und werde die Playlist für die 17. Folge unseres Podcasts zusammenstellen, in dem dann auch, wenn ich das richtig notiert habe, solche tollen Bands drin vorkommen wie Opus mit Life is Life.
Fantastisch.
Miley Cyrus werde ich mit aufnehmen, wenn es auch nichts von Metallica gibt. Vielleicht nehme ich für dich Mirrorball, war doch Miley Cyrus, oder?
Wrecking Ball war das super.
Mirrorball war Neil Young, Entschuldigung.
Das kenne ich wiederum nicht, aber Wrecking Ball war super. Und auf dem letzten Album hatte sie auch einen sehr guten Hit.
Hast du gerade gesagt, dass du Neil Young nicht kennst?
Doch, natürlich kenne ich Neil Young, aber den Song jetzt nicht. Ich bin eher Generation Miley Cyrus als Generation Neil Young. Es ist einfach.
Da stell ich mal die Frage, muss man eigentlich mit steigendem Alter seinen Nachnamen ändern? Wenn man Neil Young heißt, müsste man doch irgendwann Neil Old heißen, oder?
Irgendwann muss man das tun, ja.
Ja. Also ich müsste irgendwann auch nicht mehr Thorsten Zahn, sondern Thorsten...
Thorsten Dritte Zähne. Oder
Thorsten Cookie Dent heißt.
Thorsten Cookie Dent, ja, wahrscheinlich.
Ja, und bevor wir uns jetzt wieder um Kreuz und Kragen, du weißt, was ich meine, um Kragen und Dingens reden.
Kragen und Dingens, vor allem ums Dingens wäre es sehr, sehr schade.
Kraken, geile Band, reden, da sagen wir einfach, wir freuen uns darauf, wenn ihr in 2 Wochen wieder einschaltet zum nächsten Podcast, zur 18. Ausgabe.
Endlich volljährig.
Bitte?
Endlich volljährig. Endlich saufen.
Endlich volljährig, ja, endlich. Aber Autofahren darf man schon mit 17. Aber das darfst du nur, weil ich daneben sitze, weil ich dein Erziehungsberechtigter bin.
Heutzutage ist das wohl so, ja.
Zu meiner Zeit war das noch anders. Glaube ich sogar schon, ne?
Mit 16 schon? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht so. 16? Ne, 17, glaube ich. Zu meiner Zeit durfte man nur Autofahren mit 18.
Zu meiner Zeit auch. Da war noch alles geregelt. Da war noch Zucht und Ordnung.
Eine Woche vor meinem 18. Geburtstag habe ich meine Führerscheinprüfung abgelegt und habe an meinem Geburtstag meinen Führerschein abgeholt.
Ich glaube, bei mir war es eine Woche später. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Mit dem Fahrrad. Aber es ging auch sehr schnell auf jeden Fall. Ach, süß.
Ja, ich hatte ja kein Auto. Woher?
Ich durfte gleich in den VW-Bus meine Eltern hüpfen. Das war ein Spaß.
Ehrlich, deine Eltern waren wohl so cool aufgeschlossen und ganz lässige Erzieher.
Waren sie tatsächlich. Ich habe, glaube ich, eine sehr lässige und sehr liebevolle Erziehung genossen, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf. Viele Grüße. Man weiß ja nie, wer mithört.
Es hören schon viele Leute mit, by the way.
In der Tat.
Aber bevor das jetzt noch mehr werden, sagen wir einfach Tschüss, Ciao und Maximum Metal. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.